sich mal alleine in Ruhe, wenn man nicht gestört wird, hinsetzen. Ja? Und versuchen mal ganz klar in sich zu gehen und zu fragen, wer bin ich eigentlich? Wo stehe ich eigentlich heute? Was hätte ich eigentlich lieber? Was will ich eigentlich auch in meinem Leben erreichen?
Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag. In Deutschland sterben jährlich über 300.000 Menschen an kardiovaskulären Erkrankungen. Das sind fast 850 Menschen pro Tag. Damit sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine der größten Herausforderungen für unsere Gesellschaft und die Medizin. Der stärkste Hebel? Lebensstil. Doch was und vor allem wann sollten wir anfangen, etwas für unsere Herz-Kreislauf-Gesundheit zu tun? Gemeinsam mit Professor Dr. Uwe Nixdorf, Internist, Kardiologe und Sportmediziner, spreche ich heute nicht nur über spannende psychologische Mechanismen, die er in seiner präventiven Beratung nutzt, sondern auch über die wichtige Bedeutung von transparenter Diagnostik und effektive Strategien für nachhaltige Lebensstilveränderungen. Herr Nixdorf ist außerdem Gründer des European Prevention Centers, in dessen Rahmen seine jahrelangen Forschungen zu diesen Themen heute in Form von klinischen Algorithmen zum Einsatz kommen. Herr Nixdorf, ganz herzlich willkommen bei Gesund sein. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich vor allem, dass Sie sich sogar am Wochenende Zeit nehmen für dieses Thema. Das ist unglaublich toll. Vielen, vielen Dank dafür.
Sehr gerne, ja.
Ja, ich möchte mit Ihnen heute über eines der großen Themen der Prävention sprechen. Es geht um Herz-Kreislauf-Gesundheit. Da sind Sie der absolute Profi. Und um das Ausmaß des Problems nochmal deutlich zu machen, jede dritte Todesursache weltweit geht auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurück. Das sind in Deutschland allein über 300.000 Tote jedes Jahr. Das heißt, es sind fast 850 Menschen pro Tag. Mhm. Das ist natürlich eine enorme Zahl, sich das mal vorzustellen. Und das natürlich, obwohl wir alle selbst in der Theorie entscheiden können, ob wir an einem Herzinfarkt sterben wollen oder nicht. Und wir entscheiden uns ja jeden Tag aufs Neue und das finde ich so wahnsinnig. Wenn wir jetzt diese Zahlen zu den Herz-Kreislauf-Erkrankungen mal ansehen, was sagen Sie uns über den Zustand der Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland?
Ja, Sie haben das vollkommen richtig zitiert, die Zahlen. Das entspricht dem Destatis, ja, also der statistischen Auswertung, die ja die Bundesregierung immer auch tätigt, ja. Dazu kommt ja noch was anderes, wenn ich das noch ein bisschen weiter deklinieren darf. Es sind ja nicht nur die Todesfälle, die hier ein Problem sind, sondern auch die Morbiditätsfälle. Das heißt also die überlebten Herzinfarkte. Und da sehe ich halt eben auch, und das kommt mir viel zu kurz in der konventionellen Gesundheitsdiskussion, da wird immer von Mortalitätsdaten gesprochen. Natürlich ist es irgendwo der klinisch härteste Endpunkt, aber wir haben ganz mehr und mehr, und das nimmt total zu, mehr und mehr Herzinsuffizienzen. Menschen, die dann überlebt haben und dann halt nicht mehr gesund sind. Und wir mobilisieren quasi unsere Gesellschaft mit dem erhöhten Lifespan, kriegen wir immer einen geringeren Healthspan. Ja, um mal so Begriffe aus der Herz- und Longevity-Medizin zu gebrauchen. Also man da vollkommen d'accord, das Problem ist immens. Und natürlich, um Ihre Frage zu beantworten, steht schlecht um diese Prävention in unserem Versorgungssystem. Da fängt es ja schon an. Ich rede gar nicht so gern von Versorgung. Ich rede lieber gerne von Eigenverantwortung. Sie haben das eben sehr schön pointiert, indem wir sagten, man kann es sich ja selbst aussuchen. Und das darf ich auch nochmal mit harten Daten belegen, dass das stimmig ist. Denn 80% bis fast andere Daten, bis 90, aber sagen wir mal vorsichtig, das stimmt dann auch. 80% der Infarkte sind vermeidbar, wie wir das eigentlich schon durch große präventiv-kardiologische Studien von Herrn Professor Yusuf, den ich da sehr schätze, Inter-Heart-Trial etwa, hochrangig publiziert in Lancet und anderen großen Journalen, eigentlich bekannt ist. Also von daher steht es tatsächlich schlecht. Warum? Weil wir halt eben immer noch sehr konventionell diese Versorgungsstrukturen nur vorhalten und uns nicht proaktiv um die Verhinderung von Krankheit kümmern. Das hat im Grunde auch die Gesundheitspolitik, Herr Professor Lauterbach, erkannt. Mal gucken, wie es morgen bei der Bundeswahl dann ausgeht, ob das so weiter erfolgt wird. Herr Lauterbach hat klar erkannt, und das ist ganz interessant, Sie müssen nicht wie ich sein, engagierter Präventivkardiologe, Präventivmediziner sein. Die ganz konventionelle Politik muss wach werden, weil das gar nicht mehr finanzierbar ist. Ja?
Genau.
Herr Lauterbach hat also erkannt, einfach indem er auf die Statistik geschaut hat, wir haben in Deutschland die höchsten Krankheitskosten. Gleichzeitig rangieren wir im ganz unteren Bereich, was die Effizienz anbelangt. Genau. Da kann was nicht stimmen. Und das wurde erkannt, deswegen hat Herr Lauterbach ja auch Dinge aufgelegt, wie das gesunde Herzgesetz oder auch, was jetzt, ich kenne auch den Chef, der das jetzt machen wird, das war, ist das neue Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit. Das war ursprünglich geplant als Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung der Medizin. Das wird, wenn das jetzt alles so weitergeht nach den Wahlen, dann auch vielleicht auch umgesetzt. Besser als nichts. Ich finde das gut. Ja. Absolut gut. Die Politik regiert hier, aber sozusagen aus dem Zwang heraus, weil das ökonomisch nicht mehr geht. Ja. Aber gut, trotzdem gut, dass solche Dinge in die Wege gebracht werden.
Und jetzt treten wir heute an, den Leuten schon mal selber eine Art Anleitung an die Hand zu geben, wie sie es vielleicht selber in ihrem Alltag ab heute schon umsetzen können, absolut, etwas für ihre Herz-Kreislauf-Gesundheit zu tun. Mhm. Was genau sind denn die schwerwiegendsten und vor allen Dingen tödlichsten Herz-Kreislauf-Erkrankungen?
Ich habe es eben schon erwähnt, das ist im Grunde ganz klipp und klar der Herzinfarkt. Ja. Und ich will aber ein bisschen, da darf ich vielleicht auch noch drauf eingehen, weil das jeder verstehen muss, der sich auch mit seiner Gesundheit beschäftigt. Wir wissen die Umsetzung, wir wollen ja heute über Motivationspsychologie auch hier sprechen in diesem Interview, und wir wissen ganz genau, dass die Aufklärung wichtig ist und nur das Wissen darum, worum über die Hintergründe eigentlich ein Mensch dazu bringt, auch Dinge zu verändern. Ja. Und da ist es so, dass dass wir im Grunde das heute sehr genau wissen, es ist im Grunde die Atherosklerose. Also ich würde das erklären, die Atherosklerose ist die Gefäßwandveränderung durch das Altern mit belastenden Risikofaktoren hindurch. Die Gefäßwände werden zunächst mal weniger elastisch. Wir messen das heute auch sehr schön in unserem Zentrum, Gefäßsteifigkeitsmessung. Dann werden sie dicker, auch das wird gemessen mit Ultraschall und anderen Methoden. Und dann werden sie, verkalken sie auch. Und dann irgendwann ist es dann so, dass die Gefäße dann auch sich verschließen können. Und das ist im Grunde dann der Inhalt eines Herzinfarktes oder zerebral im Gehirn dann auch der Schlaganfall. Und da habe ich gerade eben erwähnt, dass wir da die Haupttodes, Sie haben es eben noch die Zahlen gesagt, sind fast 350.000, Frau Hock, die täglich, jährlich an einem Herzinfarkt sterben.
Und was genau passiert da in unserem Körper, wenn Sie nochmal in den Prozess sozusagen reingehen können? Weil ich finde, und ich glaube, Sie sind auch ein großer Fan von Bildgebung generell, wenn Sie das einmal bildlich beschreiben könnten. Ja. Was passiert da?
Ja, da halten wir doch gleich mal ein Bild hier in die Kamera, oder ein Modell besser gesagt. Was Sie hier sehen, ich glaube, Sie können es erkennen, das ist ein Modell, das kriegen meine Patienten eigentlich regelmäßig gezeigt. Was Sie hier sehen, mir mal gerade einen Kugelschreiber hier zu nehmen, ist halt im Grunde eine aufgeschnittene Arterie. Das können Sie erkennen. Und hier sehen Sie eine sogenannte Plaque hier unten. Die ist nicht ohne Grund gelb dargestellt, weil hier Lipide, Cholesterin eine Rolle spielen. Die Gefäße sind dann, wie ich eben schon erklärt habe, verdickt. Oft geht aber noch genug Blut da durch. Und jetzt kommt die Katastrophe. Jetzt kommt eben eine Ruptur durch Stressfaktoren. Auch damit beschäftigen wir uns hier sehr intensiv. Stressmedizin und so weiter. Erhöhter Blutdruck. Also Dinge, die dann halt eben hier, provozierend sind. Dann reißt das hier ein. Diese dünne Deckplatte, die Sie hier sehen, reißt hier ein. Und das können Sie eigentlich relativ gut verstehen mit einfachen Worten und mit dem Modell hier. Dann bildet sich hier ein Gerinnsel. Das ist das, was Sie hier sehen. Und Sie können auch erkennen, dass das dann hier verschlossen ist, das Gefäß.
Genau.
Und jetzt haben Sie in wenigen Worten innerhalb von einer Minute jetzt alle verstanden, was ein Herzinfarkt überhaupt einmal ist. Und wir haben weiterhin noch etwas anderes, wenn Sie das jetzt nicht so klar machen, verstanden, warum das oft wie aus heiterem Himmel kommt.
Ja.
Denn die Arterie hat noch genug Durchfluss, nicht? Und diese Plaque ist aber da. Wir reden da auch von vulnerabler Plaque. Und dann reißt die ein, Grisselbeet und dann ist zu und dann Herzinfarkt, der immer noch auch heute bis zu 50% nicht überlebt hat.
Und die vulnerable Plaque, die sich dann sozusagen in den Arterien ablagern, was sind die Ursachen dafür?
Ja, da haben wir klipp und klar Risikofaktoren. Da sind wir in der Kardiologie auch stolz, dass wir das so gut erkannt haben. Schon Ende der 40er Jahre, 50er Jahre durch die Framingham-Studie. Andere Studien gibt es auch noch. Ich will es mal kurz tabellarisch benennen und ich will es mal gleich sagen, da diskutieren wir vorher gar nicht mehr. Das ist belegt und bewiesen. Ich bin ja wirklich auch begeisterter Wissenschaftler und will trotzdem hinterher gucken, das möglichst einfach zu erklären. Jeder soll folgen, aber wir sollen auch alle von den wissenschaftlichen Erkenntnissen profitieren. Deswegen ist auch etwas, was mir auch viel Freude bereitet, alltäglich in meinen Check-ups, die ich hier durchführe, wissenschaftliche Zusammenhänge herunterzubrechen, sodass auch tatsächlich der Mensch, um den es uns hier geht, davon profitieren kann. Also im Grunde, die Framingham hatte ich erwähnt, aber die Interheart-Studie hat es eigentlich ganz klar gezeigt, über die nicht mehr diskutierbaren, weil bewiesen und Risikotoren oben Nikotinabusus, also Zigarettenrauchen. Das zweite ist Diabetes. Diabetes ist natürlich heute auch ganz wesentlich ein Problem des Übergewichtes im Rahmen des metabolischen Syndroms. Vielleicht können wir da auch nochmal drüber sprechen, das ist sicherlich auch interessant. Bluthochdruck, auch das oftmals also sekundär aufgrund ungünstiger Lebensgewohnheiten, fehlender Bewegung und Übergewicht. Dann ist es übrigens als solches, Obesity wird hier genannt, logisch. Und dann finde ich auch sehr gut, das war früher, im, wie ich noch junger Assistenz, das war nicht gewürdigt worden. Heute sehen wir auch psychosozialen Stress. Das ist einfach geklärt mittlerweile, dass das auch durch Neurotransmitter, durch Veränderungen des Vegetativums eben auch die Arteriengesundheit belastet und eben auch hier zu nennen ist. Und dann möchte ich auch nicht vermissen, nochmal umgedreht Gesundheitsfaktoren zu erwähnen. Die müssen halt da sein und die sind halt auch ein Risiko, wenn sie nicht da sind. Das ist eben die Bewegung, die ausreichende Bewegung. Das würde jetzt alles so weit führen, das gibt es aber auch, um das klar zu sagen, evidente Basis. Gell? Das längst nicht mehr so, dass man jetzt irgendwie nur mit Goodwill da irgendwie dem Menschen irgendwas empfiehlt. Wir wissen heute, was eben das Ausmaß und auch die Art und Weise von Bewegung eben ist, von Ausdauer und Krafttraining. Dann die gesunde Ernährung, auch da haben wir klare Daten heute. Auch da sind wir nicht mehr in so einem Bereich, wo man so ein bisschen nach Gusto irgendwas dahin redet, sondern da haben wir auch belastbare Daten, womit man am längsten lebt. Und mit der minimalen Alkoholkonsum kam es mal so ein bisschen in die Diskussion vor kurzem. Ja. Da bin ich aber auch ein bisschen kritisch. Ich halte es nach wie vor für gar nicht so mediterran üblich. Gering natürlich. Macht mich ganz gut. Und dann noch die Dyslipidämie, also die Blutfettstoffwechselerkrankung. Damit haben wir im Grunde alle heute bewiesenen Faktoren mal genannt.
Das heißt, es gibt auch nennenswerte genetische Prädispositionen, die das Risiko erhöhen können, richtig?
Ja, genau. Das ist da noch nicht mit reingenommen, aber das gibt es natürlich auch. Wir haben Polymorphismen, nennt man das, ja, also abweichende Gene. Die sind beschrieben. Wir kennen heute ungefähr aktuell so um die 200 Polymorphismen, die tatsächlich auch zur Atherosklerose führen. Ein Großteil von denen sind vermittelt über die eben genannten Risikofaktoren. Da gibt es also einen Polymorphismus, der macht ihnen eine Dyslipidämie. Wir kennen Lipoprotein klein a, das ist so ein Fett, das eben rein erblich auch bedingt ist. Und dann gibt es einen anderen Teil, das finde ich besonders spannend, der direkt mit Atherosklerose sozusagen assoziiert ist, nicht über Risikofaktoren, sondern direkt Atherosklerose anschaltet quasi.
Ja, spannend. Und die kann ich wissen, wenn ich mir meine Familienhistorie beispielsweise anschaue, oder empfiehlt es sich da auch genetische Tests vorzunehmen?
Ja, die Familienanalyse ist absolut Evidence 1. Die muss immer erhoben werden, das mache ich auch immer.
Ja.
Bitte auch etwas genauer, nicht? Also ich dann fragen, es sollte möglichst erster, zweiter Verwandtschaftsgrad sein. Dann wichtig auch, das wird oft, ich bin immer erstaunt, dass Kollegen da soweit nicht mitdenken. Natürlich muss ich fragen, wie alt war denn der Vater bei dem Herzinfarkt? Wenn Sie einen 80-jährigen Vater mit Infarkt hatten, hat das für Sie gar keine Bedeutung. Ja, also aber wenn der 50 ist, natürlich. Und dann Ihre Frage zu beantworten, das ist noch nicht in den derzeitigen Leitlinien drin, wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren aber reinkommen. Wir machen es auch schon. Das sind Genanalysen und auch, was ich auch jetzt doch spannend finde, epigenetische Analysen.
Ja.
Das ist also auch spannend. Wir wissen ja heute, die Genetik ist nicht nur eine unausweichliche mechanistische Kodierung unserer Proteine, unseres ganzen Körpergerüstes, sondern wir haben halt eben auch regulierende Gene, die eben andere Gene an- oder ausschalten. Und da ist natürlich der Lebensstil wichtig. Wir wissen heute, dass der Lebensstil ganz erheblich die Epigenetik bestimmt. Und wir können aber auch andersherum daraus ableiten, was für ein Lebensstil für einen Menschen, einen individuellen Menschen, besonders günstig ist. Wir reden hier von Personalized Medicine. Und also wir machen es auch schon, wir können das biologische Alter auch etwa bestimmen. Die Epigenetic Clock etwa ist nicht nur spielerisch, finde ich. Das ist edukatorisch auch nicht schlecht. Und ich erlebe das auch täglich, wie Menschen da dann sich motiviert fühlen, dann auch Dinge zu tun, um das, wenn das nicht so gut aussieht, besser zu verbessern.
Super, und da würde ich direkt jetzt die Brücke schlagen wollen, Herr Nixdorf, zu dem Thema, wo wir heute eigentlich schwerpunktmäßig eintauchen wollen, und das ist gar nicht so die Diagnostik. Da haben Sie mit Nina Ruge im Stay Young Podcast bereits ausführlich drüber gesprochen. Auf diesen Podcast würde ich für die Hörerinnen und Hörer, die sich dafür mehr interessieren, auch nochmal hinweisen. Wie gesagt, das ist der Stay Young Podcast von Nina Ruge. Anstattdessen möchte ich heute gerne darüber sprechen, was wir denn selber für unser Herz-Kreislauf-System tun können. Und das es geht immer ums Machen, und ich möchte die motivationspsychologischen Aspekte dahinter mit Ihnen mal beleuchten, weil Sie natürlich in Ihrer 20-jährigen Praxiserfahrung einfach auch sehr viele Patienten gesehen haben, die Sie natürlich dementsprechend auch betreuen. Und vielleicht können wir da kurz einsteigen. Zum einen präventiv Beratung, ja, im Bereich Herz-Kreislauf-Gesundheit. Was erzählen Sie da Ihren Patienten, was gut tut? Was ist das Wichtigste?
Zunächst einmal müssen wir im Grunde die ganze Lebensstilsituation erstmal in ein positives Licht rücken. Ja?
Ja.
Das ist im Grunde ja eigentlich schon von der WHO seit Ende der 40er Jahre war das zum ersten Mal definiert worden, eigentlich schon auch gut definiert. Ich darf es gerade mal vorlesen, was die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, 1946 bereits gesagt hat. Gesundheit ist ein Zustand vollkommener körperlicher, geistiger und sozialen Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheiten oder Gebrechen. So, da haben wir jetzt schon eigentlich da, so lange ist das schon her, nicht? Eigentlich schon die Umdenke von der reinen Pathogenese, wo wir immer die Krankheit in nichts, kein Borow, ich bin ja auch so groß geworden als Arzt, ja. Natürlich wird das auch nicht vergessen werden. Natürlich haben wir die Pathogenese, um die Krankheiten zu erklären, notwendig. Aber es muss dazu kommen, wenn wir jetzt auch Krankheiten vermeiden wollen, die Salutogenese. Also Pathogenese, Salutogenese, also Gesundheitslehre. Da müsste umgedacht werden. Und das war das im Grunde die Bemühungen halt eben habe, auch hier in meiner alltäglichen Praxis, das Umdenken halt eben zu lancieren. Wir reden ja gar nicht von Patienten, das sind ja auch keine Patienten. Und schon gar nicht der Begriff haut hin, Patient heißt geduldig sein, der muss nicht geduldig sein, der muss zur Eigenverantwortung herangezogen werden.
Genau.
Und den wollen wir ermutigen. Und da werden wir gleich darauf zu sprechen kommen, wie das genau geht. Da spielt natürlich die Psychologie eine große Rolle. Und das ist nicht nur eine technische Angelegenheit, was wir ein bisschen viel zu sehr machen. Wir weisen den Patienten technisch, faktisch auf irgendwelche Dinge hin und dann müssen die das irgendwie schlucken und das war's dann und das tun sie halt eben oft nicht. Ich darf daran erinnern, dass wir wissen, dass im Grunde gerade in dem präventivmedizinischen Bereich die Compliance also im konventionellen Setting schlecht ist. Wir wissen, dass präventive Medikamente bis zu 50% nicht genommen werden. Ist es klar, wenn ich im konventionellen Bereich Schmerzen habe und ich nehme ein Analgetikum, ja, und die Schmerzen werden gelindert, dann habe ich da eher eine tendenziell ganz gute Compliance.
Sie spüren den Effekt.
Ja, das wird genommen oder soll genommen werden und verändert bei mir eigentlich nicht subjektiv erfahrbare Änderungen.
Ja. Ja.
Und ein Cholesterinmedikament, das Cholesterin tut nicht unmittelbar weh und dann ist die Compliance nur bei 50%. Also von daher ist der Bedarf einer motivationspsychologischen Bemühung da natürlich gegeben.
Ja.
Gibt es halt eben viel, auch das möchte ich an der Stelle auch mal sagen, da sind wir nicht mehr in einem Bereich, wo ein Arzt irgendwie aus dem Bauch raus irgendwie sich das zurechtlegt aufgrund seiner eigenen Sensibilisation, sondern hier auch Strukturen, Systematiken, auch in Leitlinien auch gefasst zu dem Thema Motivationspsychologie. Und ich will mal die letzten ESC-Guidelines, ESC steht übrigens für European Society of Cardiology, ich bin halt Kardiologe, und da gibt es auch Präventionsleitlinien, auch da bin ich stolz drauf. Also das gibt's jetzt auch schon fast 20 Jahre, immer wieder neu überarbeitet, die sich speziell der Prävention widmen. Und die letzten ESC-Guidelines, CB Prevention, CB Cardiovascular Prevention, sehen diese, sag mal, diese motivationelle Vorgehen mit höchster Evidenz. Wir haben ja, wenn wir von evidenzbasierter Medizin sprechen, auf die ich auch alles hier so ein bisschen stützen möchte, haben wir ja so Evidenzklassen und Evidenzgrade. Und das ist bei 1a, also die höchste Evidenz, wo man also sagt, das ist Studienlage so gut, die Erfolge sind so gut, das soll man tun. Ja, und dass da jetzt in unserem Versorgungssystem oftmals weder die Zeit ist, noch die gerieren Börsenstrukturen dazu angetan sind, ist ein anderes Thema. Ich mache es halt Ihnen. Ich habe mich hier sozusagen, wenn Sie so wollen, mit meinem Zentrum freigeschoben.
Ja.
Und ich will mal vielleicht von den letzten Seiten drei Punkte erwähnen, ja, die ich jetzt mir gerade hier vorgelegt habe. Also der erste Punkt ist Established Cognitive Behavioral Strategies, also kognitiv-behavioristische Strategien. Man nennt das motivationelles Interviewen, da fängt es ja schon an, ein vernünftiges Gespräch erst einmal zu führen.
Ja.
Das wird oft in der normalen konventionellen Medizin zu kurz, um halt eben Lebensstilveränderungen zu erleichtern. Das ist 1a. Das nächste sind Involvement, finde ich ganz wichtig, da besitzt man einen eigenen Vortrag gehabt, was jetzt kommt.
Ja.
Involvement of Multidisciplinary Healthcare Professionals. Was sind das? Das sind also paramedizinische Kompetenzen.
Ja.
Nämlich das drei wichtige in meiner alltäglichen Praxis, mal von der Prognose her gewichtet, Personal Trainer oder Sportwissenschaftler oder Physiotherapeuten.
Für die Bewegung.
Die genau bewegen. Das zweite sind Ökotrophologen, Ernährungsspezialisten.
Ernährung.
Und das dritte sind halt eben Coaches und Psychologen. Damit haben sie im Grunde alle drei Lebensstilsäulen, die uns wichtig sind, mit paramedizinisch flankierenden Kompetenzen dann auch bestücken. Das haben die hier in der ESC-Guide als 1a bedacht. Ja? Ich hatte vor kurzem im Wirtschaftsclub hier in Düsseldorf dazu nur einen Vortrag gehalten, dass mal wirklich strukturiert, mit welchen Kompetenzen wir in so einem vernünftigen präventivmedizinischen Setting auch arbeiten sollten. Und der dritte Punkt, individual is very in a very high CBD risk, multimodal interventional integrating medical resources with education on healthy lifestyle, physical activities, stress management and counseling on psychosocial risk factors are recommended. Mhm. Gut, das ist natürlich auch
da
klar.
Da kommt dann nochmal Arbeitsumgebung dazu, da kommt dann nochmal Stressmanagement dazu.
Ja, dann wichtig zu
machen.
Ja, auch.
Okay, super.
Mhm. Stressmedizin. Und
ja.
Das ist, glaube ich, immer ab. Also es hängt, auch das nochmal, Herr Haupt, um gerade zu sagen, das steckt ja eigentlich auch in diesen evidenten Aspekten drin. Es hängt mit einer fundierten, das meine ich jetzt wirklich ganz, ganz fundamental, es wird alles viel zu kurz gemacht in den Versorgungsstrukturen. Es muss eine fundierte Anamnese gemacht werden. Und da gehört halt, wir haben eben die Familienanamnese schon bereits erwähnt, dazu zieht natürlich auch alle drei Lebensspielsäulen. Und ich klopfe die regelmäßig alle drei ab. Ja.
Ja.
Und wenn ich nach Sport frage, muss man auch fragen, wie lange machen Sie den Sport schon?
Genau.
Was für einen Sport machen Sie? Und wenn Sie joggen, wie lange ist die Distanz, die Sie joggen? Also ein bisschen das strukturiert auch zur Kenntnis nehmen, weil das hat da hier Einfluss.
Nicht nur ja, nein, sondern dass man auch wirklich die Gewichtung im Leben versteht.
Okay. Ja. Das erzählt auch, was wir eben gerade haben, das ist mir auch ein bisschen an den der Stress. Also ich frage das immer rum. Also und also dann auch ein bisschen, Sie müssen auch ein bisschen dann sich einfühlen. Also die Frage, haben Sie Stress, ist vielleicht etwas zu allgemein. Also dann auch fragen, haben Sie denn, leiden Sie da Stress? Wie ist der Schlaf? Haben Sie Durchschlafstörungen? Liegen Sie nachts im Bett und grübeln und so weiter? Also schon ein bisschen auch konkreter die möglichen Konsequenzen dann ermitteln, ob Stress vorliegt.
Wie lange dauert dann so ein Gespräch bei Ihnen, wenn Sie das alles abklopfen? Das
ist gar nicht so zeitaufwendig. Also wenn man das ein bisschen strukturiert durchführt, man an alles denkt und nichts vergisst, und das habe ich halt hier eine Struktur hier vorliegen, würde ich mal sagen, im Schnitt, das variiert ein bisschen, je nachdem, wie der Schuh drückt, aber so Viertelstunde, 20 Minuten kommt man eigentlich schon ganz gut hin. Also es ist gar nicht mal so zeitaufwendig. Aber das ist schon ein Zeitintervall, das sicherlich in einer Kassenpraxis schon kaum gestaltbar ist.
Ja, ja. Ich habe eine Frage, eine persönliche Frage tatsächlich, die mich interessiert. Weil es gibt ja immer ganz heiße Diskussionen um Kaffee und es gibt zig Studien. Und ich persönlich habe dieses Jahr aufgehört, Kaffee zu trinken, beziehungsweise koffeinhaltigen Kaffee zu trinken. Weil ich irgendwie gemerkt habe, ich reagiere da total sensibel drauf. Ich verstoffwechsel das einfach sehr, sehr langsam meines Erachtens. Was macht denn Kaffee beziehungsweise Koffein eigentlich mit unserem Herz-Kreislauf-System? Weil es gibt eben viele Studien, die sagen, das ist irgendwie gut für die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Wie sieht's wirklich aus?
Ja, sie hätten eigentlich jetzt nicht aufhören müssen aus präventiver Bedeutung heraus, ja.
Ja.
Also natürlich im Maßen auch, wie alles. Es gilt ja für alles, nicht? Also dass die Menge macht das Gift. Also so 2-3 Tassen Kaffee kann man durchaus als gesund betrachten. Es ist ein Stimulanz auch für das Herz, ja. Mhm. Und deswegen kriegt man morgens Kaffee in der Regel, ne? Um halt eben sich auch ein bisschen zu stimulieren. Und das hält dann halt mehrere Stunden an, es hat nachhaltige Wirkung, abends vielleicht nicht ganz so ideal, wenn es dann Richtung Ruhe, Bettruhe gehen soll.
Ja.
Und es hat Antioxidantien auch, hat Vitamin B-Komplexe, die auch wiederum ganz günstig sind. Es ist eindeutig belegt, dass Koffein in diesen Maßen, die ich eben genannt habe, auch kardioproduktiv ist. Auch der Diabetes mellitus Typ 2 wird debilitiert, tritt weniger auf. Also es hat positive Effekte. Es gibt auch Hinweise, dass sogar auch neurodegenerative Erkrankungen günstig beeinflusst werden, so mit Jahren und Jahrzehnte dann auch. Gibt es auch ein paar Hinweise. Und man muss nur gucken, dass man es eben nicht übertreibt. Zu viel Kaffee, was ich habe. Ich habe ja viel Führungskräfte hier, die ich ja auch ja an Check habe oder ziehe. Die trinken manchmal schon so in ihrem Stress dann der sehr viel Kaffee. Mhm. Das ist dann bin ich nicht so gut.
Dann wird aus der guten Gewohnheit schnell eine schlechte.
Ja, genau. Und was ist da nicht so günstig, das ist der diuretische Effekt. Sie müssen bedenken, der Kaffee ist so diuretisch dann auch wirksam in höheren Dosierungen. Ne? Also bei der 2-3 Tassen, die wir eben erwähnt haben, ist das nicht so ein Thema, aber es dann mehr wird. Und dann ist es so diuretisch wirksam, dass er im Grunde auch Körperwasser mit aus der Niere ausschleust. Ja. Also das ist also nicht so, dass sie das Volumen von Kaffee, was das ja auch hat, jetzt den Körper zuführen, sondern sie ziehen damit im Körper befindliches Wasser mit heraus, sodass die exekieren. Ja? Und ich kann Ihnen nur an der Stelle sagen, ich habe nun dort wirklich, ich mache bei jedem Check-up mache ich eine Bio-Bilanzanalyse und sehe diese Exsikkose. Viele, viele Menschen sind heute wirklich, da kommt noch hinzu, dass sie ohnehin wenig trinken, dass sie exsekiert sind. Das ist ganz ungünstig, weil die ganzen, mit dem ganzen Stoffwechselprozesse finden in einem flüssigen Milieu in den Zellen statt.
Ja.
Wenn sie die austrocknen, dann ist das nicht gut.
Passiert gar nichts mehr. Das heißt, wir trinken wahrscheinlich auch alle viel zu wenig.
Ja, die Regel ist das auch. Auch das gehört bei der Anamnese mit rein. Die Trinkmenge wird von mir ermittelt. Überall Daumen reicht mir auch schon. Also auch nicht übertreiben. Ich habe ja Einblick auch in ein anderes Check-up-Zentrum. Ich kenne die Zähne so ganz gut. Und manche, ohne jetzt einen Namen zu nennen, machen dann solche Riesenformulare, wo sie dann also jetzt jedes Glas aufzählen und jedes Stück Brot, das sie noch gegessen haben. Das halte ich für nicht zielweisend, habe ich nie eingeführt. Also das ist dann oft, da sind sie automatisch in so einem sehr, wie soll ich sagen, so einem sehr trockenen und mechanistischen Setting.
Ja.
Also man muss auch nochmal jetzt so ein bisschen so mal mit einem gesunden Menschenverstand auch im semikontaktiv, das war nur. Also.
Ja, die Tendenz ist wichtig, ich verstehe. Zweites Thema, was ist mit Tech-Stress? Das hat sich ja die letzten, zehn Jahre extrem entwickelt. Was beobachten Sie da?
Vielleicht können Sie das noch mal etwas präzisieren, was Sie jetzt unter Tech-Stress bezeichnen. So die IT-Kommunikationsmöglichkeit, mit dem wir heute tagtäglich natürlich leben. Oder was meinen Sie damit?
Ja, es geht tatsächlich um, ich würde sagen, die abhängig machenden Dopamin-Kreisläufe, die da entstehen durch Social Media, durch diese Interaktion mit den Screens, ja.
Ja.
Dass wir einfach neuropsychologisch da sehr von gesteuert werden. Genau.
Da würde ich mir noch mehr studieren. Da müssen wir noch mehr auch drüber forschen. Das hat sich jetzt so ergeben, dass wir diese Möglichkeiten haben. Und ich sehe das auch jetzt ad hoc mal skeptisch. Wie gesagt, Daten brauchen wir noch. Ja, was das letztendlich auch gerade bei Kindern, Jugendlichen. Und Sie wissen, es wird ja in manchen Ländern auf. Ja. Ich habe gerade gelesen, Australien verboten. Bei Jugendlichen bis 16 Jahren sollen die keine Handys mehr haben. Also ich sehe es schon auch, wenn ich auch so mein Umfeld beobachte, so mein Problem sehe, ist die soziale Deprivierung. Ich sehe das nämlich, ich fahre öffentliche Verkehrsmitteln hier in Düsseldorf, ja. Und dann sehe ich, dass wie auch junge Menschen nebeneinander sitzend nur in ihre Smartphones dann hineingucken und da hantieren und unter sich gar nicht mehr kommunizieren. Und also die kommunikative Potenz geht möglicherweise herunter. Und das führt dann zu einer gewissen Sprach- und Kommunikationslosigkeit, im schlimmsten Fall dann irgendwo auch. Da gibt es wohl schon ein bisschen was an auch Untersuchungen dazu. Das ist jetzt mehr im soziologischen Bereich, aber ich sehe das auch als Mediziner, als schwierig. Und denken Sie auch an das Problem, das sehe ich ganz klar vor Augen, der Vereinsamung, ja. Das bietet auch der Vereinsamung so ein bisschen einen Vorschub, ja. Wenn die dann nur noch in dieser IT-Kommunikation sich befinden und anstatt mal hat er sich um soziale oder menschliche Probleme ihrer Mitmenschen zu kümmern, die auch vielleicht zu helfen. Also man kommt aus einem sozialen Zusammenhang heraus. Sicherlich skeptisch muss man das sehen, ja.
Ja, danke für Ihre Einschätzung. Gehen wir mal zurück in Ihre Praxis. Wenn Sie jetzt einen Patienten, eine Patientin vor sich sitzen haben und dieser Person mehr Bewegung, eine gesunde Ernährung beispielsweise oder Entspannung verordnen, sind die meisten Menschen dann wirklich überrascht?
Ja, natürlich nicht, ja. Die Frage ist ja schon rhetorisch von Ihnen angelegt. Die Menschen wissen eigentlich schon, was gesund ist. Welcher Mensch wird das geben, der sagen wird, man denkt, Obst ist ungesund oder Rauchen wäre nicht schädlich, ja? Das weiß jeder Mensch, ne?
Also das heißt, mit Wissen hat das schon mal gar nichts zu tun.
Genau. Deswegen müssen wir, so einfach ist das ja alles, ja? Deswegen müssen wir Rückschlüsse schließen. Da gibt es andere Aspekte, Barrieren, die da eine Rolle spielen halt, ja. Und deswegen reden wir ja hier tatsächlich von Motivationspsychologie. Wir müssen hier an die psychologischen Dinge herangehen und da halt an gewisse Systematik dann an den Tag legen. Ich habe hier nochmal aus den Leitlinien auch nochmal etwas komplexeres Vorgehen. Vielleicht, das ist mir eigentlich sehr wichtig, weil ich danach auch tatsächlich praktisch arbeite und ich habe wirklich viel Erfolge. Auch das nochmal, bevor ich darauf eingehe, auf diese Liste hier, wo ich glaube, dass es den Zuhörer hier sehr interessieren könnte, weil da steckt viel Potenz drin. Darf ich auch mal praktisch sagen, aus meiner Erfahrung hier in dem European Prevention Center, wie ich eigentlich sehr häufig, ich bin hier durchaus erfolgreich auch in dem Vorgehen, wie ich das wirklich merke. Und ich sage immer so schön, da macht es wirklich Klick. Ja. Also ich bin im Gespräch in dieser Motivationsinterviewstruktur da drin und rede zu, arbeite viel mit der Bildgebung. Sie hatten es eben schon richtig gesagt. Ich habe ihm das Modell hier hochgehalten, ich erkläre und versuche das verständlich zu machen, was die Hintergründe sind. Und ich muss ihm mal ganz ehrlich sagen, auch das mal an der Stelle klar gesagt, das braucht ein bisschen das doch auch Zeit. Und ich, nach meiner Erfahrung, jetzt jahrelang Erfahrung, will ich mal das konkret bei meiner Zahl nennen, für meine Erfahrung braucht es um die 12 bis 15 Minuten Zeit. Muss man ganz klar zu sagen, wo wir alle heute auch in den Praxen keine Zeit haben.
Die super, sind dann kann man Orbit. Sich das, dann kann man sich das richtig vorstellen, was es braucht, damit es was bringt.
Und das Ausfüllen eines Rezeptes, das braucht ein paar Sekunden und dann das wird dann auf den Patienten nur rübergeschoben, da schon mal die Gülle und das war's dann. Und das wird er halt dann nicht tun. 50% ist nur die Compliance, wie ich eben schon mal hingewiesen habe. Und dieser Klick, der erforderlich ist, damit auch eine Compliance entsteht, ist tatsächlich ein wirklich zugewendetes, auch persönlich zugewendetes, aufklärendes Gespräch, das ihnen diese 12 bis 15 Minuten auch dauert. Und ich will mal die Liste kommen, die ich angekündigt habe, die geht auch auf die ESC Guidelines zurück. Also das ist Strategies to make behavioral counseling more effective. Ja? Ist das überschrieben, nicht? Also zunächst mal eine Allianz mit demjenigen herzustellen, darf ich jetzt an. Das schaffen sie auch nur, indem sie denjenigen ernst nehmen. Sie müssen sich schon, auch die erste Frage muss offen sein. Wie fühlt sich, wie geht's Ihnen? Haben Sie Beschwerden? Ja. Offen sein. Man kann nicht mit dem ersten ärztlichen Kommentar dann schon irgendwie jemanden
in eine Schublade stecken oder. In eine
Schublade stecken und obtrigieren wollen, was ohnehin nicht geht. Also, nur so können Sie eine Allianz herstellen. Eine Allianz muss hergestellt werden. Die natürlich auch, und das kommt ein ganz für mich wichtiger Begriff aus der jahrelangen Erfahrung, der Vertrauen haben muss. Ja. Und das ist auf mein Anliegen. Mit dem ersten Schritt, wenn der Patient durch die Tür reinkommt, wo ich ihn schon beobachte, auch nonverbal beobachte, ich sehe so viel in der Bewegung, bevor der sich bei mir hier hinsetzt, ja, wie bewegt er sich, wie guckt er mich an, ist er unsicher oder hat er offene Augen und das ist so beredt, da braucht man ein bisschen ärztliches Einfühlungsvermögen auch und das ist die Basis für die Allianz. Der zweite Punkt, gain commitments, ja. Jetzt geht's darum, dass man mit demjenigen Zugeständnisse, wir haben meinetwegen, also wenn jemand raucht, ist die Frage zu stellen, mit ein bisschen erklärten Worten, warum das auch gefährlich ist, können Sie sich vorstellen, mit dem Rauchen aufzuhören? Können Sie sich mit mir darauf einigen, dass wir das Ziel verfolgen sollten? Ne? Dann der dritte Punkt ist, dass derjenige, und da haben wir schon drüber gesprochen, die Zusammenhänge versteht. Ja, warum ist das Rauchen nicht, warum ist es ungesund? Und da habe ich das Modell gerade gezeigt, da ein Plug entsteht dann da, ja. Also der muss die Relationship between Lifestyle and Disease. Also das muss geklärt werden. Dann der vierte Punkt ist eigentlich fast der wichtigste, den wir eben eigentlich schon pointiert hatten, die Barrieren definieren. Ja. Also ruhig, da müssen wir schon ein bisschen auf psychologische Kompetenz auch an den Tag legen. Also versuchen zu klären, warum ist denn das so? Dass derjenige, obwohl er weiß, dass Dinge ungesund sind, sie aber trotzdem macht. Ja, das ist ja
warum rauchen Sie überhaupt? Ne?
Da können Sie sich vorstellen, da brauchen wir auch ein paar Minuten. Also da muss man schon ein bisschen auch in dann Zeit aufbringen. Ja. Dann der nächste Punkt ist, Barrieren dann aufbrechen. Der fünfte Punkt, dass derjenige die Risikotoren mit identifiziert. Die müssen natürlich gelistet werden. Das ist natürlich Inhalt unserer Diagnostik, auch Labordiagnostik, Bildgebungsdiagnostik, ist klar. Dann kommt ein Lifestyle Modification Plan. Also es muss auch ein bisschen natürlich geklärt werden, was haben wir denn eigentlich vor? Ne? Ja. Also Plan muss her. Dann,
das heißt, Sie holen sich, bevor Sie sozusagen in die Planung gehen, was machen wir jetzt konkret, holen Sie sich erstmal ab, was der Mensch überhaupt für sich als machbar empfindet, richtig? Und einschätzt.
Muss ja durchführbar sein. Ja? Also können keinen Schichtarbeiter sagen, er soll jetzt besser schlafen in der Nacht. Kommen. Also, ein Extrembeispiel. Ne? Es muss angepasst sein. Der nächste Punkt ist, das ist ein wichtiger Punkt, dass man die eigenen Kapazitäten anspricht. Ja? Mhm. Also wirklich die Frage, wenn Sie dessen was ändern, glauben Sie, dass Sie das schaffen können? Glauben Sie, dass Sie da genug Kraft haben? Können Sie das zeitlich machen? Also reinforce patient's own capacity steht hier, ja, ist als Punkt, ein wichtiger Punkt. Ja. Dann der nächste Punkt, auch wichtig für mich als Präventivarzt auch, nicht, ist monitorisieren. Also es nützt nichts, das weiß man auch, wenn man jetzt ein paar Empfehlungen gibt und dann wieder schauen auf Nimmerwiedersehen. Also es muss ein Recall, zumindest wir arbeiten auf Videokonferenzen, es ist gerade wunderbar, ich liebe es mittlerweile sehr, die Videokonferenzen, da muss nicht gegt in die Praxis kommen.
Genau.
Und dann Wartezeiten.
Man darf es einfach machen,
Und einfach machen und auch Max Franz auch abends, dann ist er in seinem behaglichen Zuhause. Ich habe da sehr positive Erfahrungen. Aber es muss die Monitorisierung gemacht werden.
Ja.
Es muss nachgehakt werden. Follow-up-Contents müssen da sein. Der letzte Punkt, da sind wir schon durch mit der 10-Punkte-Liste. Das hatten wir eigentlich auch schon vorhin erwähnt. Involve other healthcare staff wherever possible.
Genau.
Also das macht sich abhängig, wie stark der Schuh drückt. Gell? Also ob denn ein Personal Trainer notwendig ist, wenn einer noch nie Sport gemacht hat. Sein ganzes Leben, solche Leute gibt es. Noch nie, weil er einfach das innerlich so ablehnt und einfach sein Hintern nicht hochkriegt. Ne? Und dann auch ein Personal Trainer, der zweimal die Woche bei ihm vor der Tür steht und klingelt. Und
dann gibt es keinen Weg drumherum.
Genau, da gibt es auch nicht den Tipp-Studio-Besuch, der dann nicht gemacht wird. Und aber er ist an der Tür und klingelt. Da ist ein Mensch, der bildet da rein und will mir helfen. Also man muss dann auch ein bisschen den
Druck. Das ist diese unumgehbare Verabredung mit dem Sport, ja.
Und das Personal-Trainer, Ökotrophologen auch, ich mache natürlich viel, auch selbst hier. Also das ist ich bin stolz, das neue Fokus-Auszeichnung ist bei mir auch die Ernährungsmedizin noch, habe ich gar nicht mich drum beworben. Mein Mann hat jetzt gesagt, ich wäre auch ein Ernährungsspezialist. Gut. Also ich mache viel Formula-Diät hier und eigenes Thema sind natürlich auch die neuen Medikadösen-Möglichkeiten, die es da gibt, die man natürlich immer nicht alleine stehen lassen darf, immer mit Beratung natürlich flankieren muss. Und der dritte Punkt ist natürlich, dann mache ich auch viel selbst, aber bin auch da, wenn es der Schuh wirklich drückt, dann auch sehr schnell bereit, wie es hier auch heißt, eine Leitlinie, andere Kompetenzen mit hinzuzunehmen, das ist das Stressthema. Ja, da werden halt eben, ich habe ein Coach-Netzwerk, und das nehme ich mir dann auch raus, das Recht, und das halte ich auch für wichtig, dass man dann auch einen richtigen Coach für den entsprechenden Menschen, mit dem man es dazu zuordnet. Ja, das sind verschiedene Charaktere. Also Coach muss in eine sympathische Beziehung zu demjenigen treten. Es nützt nicht, dass Sie einen Coach haben, den derjenige nicht mag, weil er einfach ein ganz anderes Naturell und ganz anderes Wesen hat. Der muss und das dann auch wieder hier mein Input, dass ich das dann richtig zuordne und haut auch meistens sehr gut dann hin und die Erfolge dann auch entsprechend gut.
Wenn Sie einen Patienten haben, mit dem Sie wirklich nur Vorsorgeuntersuchungen machen und der hat kein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Sie machen vielleicht eine bildgebende Diagnostik mit ihm und finden ein, zwei Plaque im Körper oder auch mehr, aber es ist keine akute Gefahr. Was empfehlen Sie ihm dann an Lifestyle-Interventionen?
Ja, zunächst mal spricht es einen Punkt an, den ich auch mal hier ausdrücklich sagen möchte. Ich nutze die Bildgebung natürlich als Arzt für die Diagnostik für mich, um überhaupt etwas zu gucken, wo derjenige steht. Aber ich nutze sie auch für die Beziehung zum Patienten. Das ist da gibt es Studien drüber. Also die Bilder müssen denjenigen gezeigt werden. Ne? Also ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das ist ein nächstes Sprichwort.
Ja.
Und das wird dann noch flankiert mit dem Modell, das ich eben hier hochgehalten habe, dass derjenige weiß, aha, da ist eine Plaque da oben drin in der Karotis, nicht in der Halsschlagader oder noch schlimmer natürlich an den Herzkranzarterien. Und dann hat er das Bild wirklich drastisch gesehen. Das sind wirklich Bilder, die wirklich in der Tat auch sehr für den Laien sehr beeindruckend sind. Die Plaques sind oft so ulzerös, kraterartig dargestellt. Also man kann sich das sehr plastisch vorstellen. Wirklich, er bildsaft mehr als 1000 Worte. Und das hat derjenige dann im Kopf. Und ich arbeite hier nicht mit Angst, auch das ist wichtig, auch hier, wo wir zu dem Thema jetzt hier diskutieren, das weiß man ganz genau. Wir dürfen nicht, so bin ich noch groß geworden in meinem Medizinstudium, wo man dann den Zeigefinger hob, wenn du das nicht machst, dann wirst du morgen an einem Infarkt sterben. Also da erreichen wir Menschen nicht, wir erreichen Menschen mit positiven Aspekten. Und dann, aber dennoch müssen wir die Wahrheiten auch schon ins Gesicht sehen. Das wird dann ganz sachlich erklärt. Gucken Sie mal, das ist die Plaque und so weiter. Und dann ist das extrem compliance-fördernd. Es gibt Studien, mehrere Studien, Randungen.
Also die Bilder, die fördern wirklich das Mitmachverhalten sozusagen, im einfachen Deutsch mal gesprochen, der Patienten, die dann zu ihm kommen.
Das wollte ich gerade eben erwähnen, diese Studien, die es da gibt und wo halt eben randomisiert, also nach Zufall verteilt, eine Gruppe Bilder gesehen hat und eine Gruppe keine Bilder gesehen hat. Und dann wurde über Jahre Verlaufskontrollen gemacht. Und dann konnte man sehen, dass signifikant diejenigen, die Bilder gesehen haben, einen besseren Outcome haben. Weniger Ereignisse, weniger Infarkte. Ja, ganz einfach, weil halt eben diejenigen in ihrer Aufklärung halt eben mehr compliant sind, dann hier präventive Maßnahmen auch mit durchführen und dann gesünder sind.
Und ja, danke für die Ausführung dazu. Und nochmal zurück zu Ihrer Empfehlung dann. Welche Lifestyle-Interventionen würden Sie dann, ich sag mal, einem gesunden, relativ herz-kreislauf-gesunden Menschen trotzdem empfehlen zur weiteren Prävention?
Ja, na gut, die drei, die ich sollte eben auch erwähnt haben, auf die muss man halt eben dann eben, hier ist mal wichtig, Personalized Medicine, natürlich abgestimmt auf den Ideen. Ich baue jetzt keinen Personal Trainer, den brauche ich jetzt nicht über Sport zu erklären. Also gucken, wo der Eisen steht. Und aber aber dennoch alle drei Lebensstilsäulen ab und sehe dann habe dann die Defizite eruiert. Das ist halt normal, ganz klar mit deutschen Begriffen, nochmal klar gesagt, Bewegung, Ernährung, Entspannung. So. Und die Schlaf noch bei der Entspannung mit integriert. Und man sucht jetzt natürlich auch anerkannt, aber das muss man nochmal extra nehmen, aber die drei Lebensstilsäulen in primärer Hinsicht. Und dann muss man halt eben alle halt auch durchgehen. Ich weiß, da reicht, glaube ich, jetzt die Zeit nicht. Da gibt es natürlich genug, sagte ich eingangs schon, Evidenzen, wie dann ihr das gesund gestaltbar ist. Das ist vielleicht ein eigenes Thema. Gibt es aber auch schon andere Interviews, die Interessierte sich auch in meinem YouTube-Channel auch angucken können.
Okay, spannend. Vielleicht noch mal ganz konkret zum Thema Ernährung. Ja. Wenn man googelt, kann man ja alles Mögliche finden, was sozusagen gut ist für die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Was sagen Sie denn Ihren Patienten, was gut ist, beziehungsweise was schlecht ist?
Sagen wir jetzt, ich versuche mal einen Begriff jetzt mal zu kreieren, der das alles ausdrückt. Das ist eine mediterrane Low- oder Flexi-Carb-Ernährung. Ja, so das war ein Begriff, den ich mal vielleicht, der ist ganz gut subsumiert. Das ist geblieben, das war eigentlich schon seit langem bekannt, dass die mediterrane Ernährung gut ist. Ja? Also gemüselastig, Obst und so weiter. Fisch ist auch immer gut, dann die ganzen Oliven, das Olivenöl und so weiter, das ist alles super. Ja? Aber bitte nicht die Pasta, der Ethogener ist
da. Ich wollte gerade sagen, mediterran impliziert ja manchmal auch Pizza, Pasta, Risotto.
Also dieses Pflanzliche halt, ja und so weiter. Und ja. Das ist halt eben sehr gut. Das bleibt auch, da gibt es tolle Studien, die DASH-Trial, also sind mir auch alle bekannt, aus der Sekundärprävention, irre, nach dem Infarkt reduzieren sie um 20-30%, zum Teil sogar noch mehr, das Reinfarktrisiko, also aber auch in der Primärprävention. Und dann kommt dieses Low Carb. Das ist eigentlich jetzt in letzter Zeit noch wichtiger geworden. Da gibt es auch eine für uns in der Prävention wichtigen Aspekt, das ist das kardiometabolische Syndrom.
Ja.
Also das heißt, also das ist halt, um es auch ganz einfach zu sagen, das ist halt eine Pandemie heute, nicht? Dieses Übergewicht und die Adipositas, die Leute haben einfach so viel Übergewicht, was dann halt eben mit erhöhtem Bauchfett einhergeht. Und das ist im Grunde das pathologische Substrat. Dieses Bauchfett produziert halt Zytokine und so weiter und die dann halt eben die Atherosklerose, die eine Inflammationskrankheit ja auch ist, letztendlich. Ja. Stoßen die an, ne? Und das nennen wir kardiometabolisches Syndrom. Und da steuern wir am besten gegen, wenn wir einfach auch die Kohlenhydrate weglassen, weil da gibt's einen Stoffwechselprozess, um das auch nochmal zu erklären. Warum ist das so? Der vor bis macht, gerade abends, ja, ist es vollkommen bieder natürlich, sich mit vielen Kohlenhydraten dann nochmal zu ernähren, bevor man ins Bett geht am besten, ne? Das wird über eine umgekehrte Beta-Oxidation als Fett abgelegt. Das ist der Bezeichnung für diesen metabolischen Prozess, der ursprünglich evolutionär mal gut war. Früher haben wir nicht immer genug zu essen gehabt. In der Steinzeit meine ich jetzt. Komm. Und da wurde mal kein Tier erlegt und dann gab es auch mal keine Beeren oder so. Also so Tiere, die im Winterschlaf machen das ja bis heute auch, ja, dass sie halt ihr Fettpolster anlegen und dann
aber eben auch abbauen, benutzen.
Genau, das ist die eigentliche Beta-Oxidation. Das Fett wird dann umgebaut für wichtige Nährstoffe und auch Ketonkörper und Glucose und so weiter. Und dann lebt man davon quasi von dem eigenen Depot-Fett quasi. Und das haben wir heute nicht mehr das Problem. Und das von daher ist das heute wieder natürlich und deswegen der Zusammenhang, warum wir halt eben Kohlenhydrat reduziert empfehlen.
Ja, okay, verstehe. Und noch eine kurze letzte Frage dazu zum Thema Bewegung. Cardio versus Muskeltraining. Jetzt impliziert natürlich Cardio direkt, ne, den positiven Einfluss, den das auch auf unsere Herz-Kreislauf-Gesundheit hat. Was empfehlen Sie denn da?
Ja, also der Begriff haut eigentlich gar nicht mehr hin, ne? Der Begriff Cardio, weil mich auch Kraft-Cardio ist. Ne?
Ja,
genau. Die haben vollkommen recht, dass wenn sie in die Fitnessschule gehen, dann sagen die Trainer ihnen, ja, machen sie erstmal Cardio-Training aufs Fahrrad, Crosstrainer und so weiter und danach geht's an die Geräte. Gut, also beides ist aber Cardio, nicht? Und das haben wir auch erkannt. Das hat eben damit zu tun, was wir eben gerade ausgeführt haben. Das ist dieses metabolische Syndrom.
Ja.
Nicht? Und die Muskulatur, die in der aus gelegen sein muss, verbrennt halt eben Glucose und Fettsäuren. Und wir brauchen Muskulatur. Für mich ist eigentlich auch Alterung, wir beschäftigen uns auch viel mit Alterung, also Stichwort Health und Longevity, wir wollen eine gesunde Langlebigkeit. Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist die Frailty, die Gebrechlichkeit.
Wir wollen keine Sarkopenie im Alter. Sarkopenie.
Die Alterung ist Muskelschutt. Ja?
Ja.
Und der Mensch verliert, wenn er nichts tut, körperlich, verliert er in 10 Jahren 3 Kilogramm Muskulatur so im Schnitt.
Ja? Unglaublich, überlegst, ja.
Das ist schrecklich. Und die pflegebedürftigen, wirklich jetzt hochalten Menschen, ne, in den Pflege- und Altersheimen, das müsste alles gar nicht sein. Es gibt eine tolle Studie aus dem Cooper-Institut, wo ich auch mal war.
Cooper-Institut,
ja. Herr Cooper. Ich hatte eben Herr Cooper auch zitiert mit diesem schönen Ausspruch, den er da getätigt hat. Und ich habe nicht zitiert, den will ich vorhin noch zitieren, Entschuldigung. Und zwar hat Herr Cooper gesagt, it is easier to maintain good health through poor exercise, diet and emotional balance than to regain it once it's lost.
Also, emotionale Balance ist auch nochmal ein sehr schöner Punkt, der sich vielleicht hinter dem ganzen Thema Stressmanagement auch versteckt. Aber dass Emotionen eben doch auch viel mit Gesundheit zu tun haben. Ja, das, ich meine, das wird ja immer klarer, das leugnet ja auch kaum jemand mehr, aber es war ja nicht lange Zeit, sage ich mal, nicht so verbunden. Ne? Die
ja. Lass mich gerade noch sagen, weil ich auf Herrn Cooper kam. Im Cooper-Institut wurde halt eben, die machen halt tolle Studien, ne? Und die haben Seabed Peer-Reviewed Arbeiten aus dem Cooper-Institut. Es gibt kein Institut, das so viel wissenschaftlich wichtige Studien gemacht hat, weil es halt so wenig Sponsoren gibt in dem Gebiet. Ja? Wenn sie ein neues Pharmakon haben oder eine neue Gentechnik, dann haben die Millionen an Euros, die da gesponsert werden. Bei Fitness, ja, geht es nicht so viele Sponsoren. Deswegen umso bemerkenswerter und löblicher, dass Herr Kuro das dann dort doch irgendwie hinbekommen hat über Drittmittel. Und da hat er halt eben Octonarians genommen, ja, also 90-Jährige, und hat die auch randomisiert. Also die einen haben trainiert, die anderen nicht trainiert und hat also unglaubliche Ergebnisse. Diese haben dann noch mal viel länger gelebt. Viele Menschen leben ja heute über 100 Jahre. Und dann waren die halt auch nicht mehr pflegebedürftig. Die haben zum Teil ihre Kuppen weggelegt und waren wieder mobil in ihrem Leben.
Ja.
Also dass man da rausholen könnte, wenn man wirklich systematisch Menschen zu mehr vernünftiger Bewegung motivieren könnte, ist gewaltig. Und da steht der Kreis wieder, ich hatte vorhin Herrn Lauterbach erwähnt, was man da auch volkswirtschaftlich
absolut, nicht nur für das Individuum, ne, sondern für die Gesellschaft insgesamt.
Ja.
Ja, ich gebe Ihnen vollkommen recht. Das ist ein sehr schöner, geschlossener Kreis jetzt. Wir kommen auch schon langsam zum Ende.
Ja.
Ich hätte noch eine letzte Frage. Ich sage ja immer gerne, dass Gesundheit wie ein Investment funktioniert. Man beginnt am besten früh und dann zahlt man täglich ein und dann entstehen hinten raus ja wahrscheinlich ein paar schöne, gesunde, zusätzliche Jahre, mit denen man eben auch noch gesellschaftlich irgendwie aktiv sein kann, relevant sein kann. Jetzt haben natürlich aber viele junge Menschen, mich eingeschlossen, das überhaupt nicht im Blick. Ja? Also man fühlt sich gut, man hat irgendwie keine Probleme. Das Alter in Zukunft ist natürlich sehr abstrakt, ja, das sieht man nicht so. Aber Herz-Kreislauf-Erkrankungen entstehen ja nun mal nicht von heute auf morgen, sondern eben, sie entwickeln sich, ne, über viele Jahre. Und ich bin jetzt persönlich 35 Jahre alt. Was könnte in meinem Alter denn schon schiefgehen?
Ja, das beginnt ja im Grunde schon. Ich darf mal erwähnen, man hat die gefallenen Vietnam-Soldaten. Das ist ja schon lange eher der Vietnamkrieg.
Ja.
Und, aber die waren so irgendwie 19, 20 Jahre alt. Also sehr jung. Ne? Die gefallen, die wurden alle seziert. Ja? Das Militär macht das zum Teil, dass es halt gefallene Soldaten aus wissenschaftlichen Erwägungen dann seziert. Und die hatten alle schon so fatty streaks und so hier. Also mal atherostoptische Veränderungen in den Arterien aufgrund ungesunden Lebens. Also es beginnt im Grunde tatsächlich schon im zweiten Dezennium. Und wenn wir unsere Früherkennung machen, ist das tatsächlich so, dass wir da schon auch Befunde zum Teil Effekte haben mit der erhöhten Gefäßsteifigkeit. Oder wir sagen auch endothelielle Dysfunktion, sowas, was wir auch hier messen. Also
was für eine Dysfunktion?
Endotheliale Dysfunktion.
Das endotheliale.
Die einnahmige Endothelband des Gefäßes ist nicht mehr metabolisch regulierbar.
Flexibel.
Allererste, wo Arthrose beginnt. Also beginnt tatsächlich im zweiten Dezennium schon. Tut nicht weh noch nichts, haben wir ja gerade eingangs erklärt. Und dass gerade die Tücke, dass es eben nicht weh tut. Und man qualifiziert sich nicht als Bedrohter. Ne? Und deswegen ist das ja auch eine rationale für die Check-up-Medizin, für die ich hier stehe. Und da haben Sie jetzt ins Alter mal genannt, wo ich auch sage, dass man da durchaus auch anfangen sollte. Tun wir hier auch so ab Mitte 30. Ich will aber auch ein bisschen Einstellung dazu sagen, da gibt es relativ wenig Outcome-Research. Es gibt leider keine Leitlinie in dem Fall, ab welchem Alter man das jetzt wirklich prognostisch relevant machen sollte.
Ja.
Aber das ist für mich so eine gaussische Kurve von den Erkenntnissen, wo halt Krankheiten auch auftreten. Eine gaussische Kurve halt mit Anfang 30 und das geht dann so bis Mitte 60, 70. Erstaunlicherweise, der es dann so weit geschafft hat, kriegt dann auch nicht so viel Herzinfarkte mehr. Ja, und dann hat er schon immer gute Gene. Also, ja, das ist sehr interessant auch. Frauen haben insgesamt weniger auch Infarkte, während bis zur Menopause, die holen aber nachher auch auf. Also so wird das auch, so muss man auch immer ablegen, so ein bisschen, wie es zu den Krankheiten auch kommen kann. Aber ich gebe Ihnen recht, so ab Mitte 30 macht das durchaus Sinn, dass man genauer guckt, auch jetzt andere Fachgebiete. Sie wissen ja, dass man auch zum Frauenarzt sollte die Frau auch gehen ab 20 Jahren und der Mann ab 40 und so. Und auch die U-Untersuchung auch beim Jugendlichen. Also das ist sinnvoll.
Ja, wenn ich das nächste Mal bei meinen Eltern in Duisburg bin, dann komme ich mal bei Ihnen vorbei. Nixdorf. Ich habe das definitiv noch nicht gemacht.
Jo, Berke.
Danke. Jetzt nochmal, das frage ich gerne zum Schluss, Herr Nixdorf, die Experten, die hier bei mir im Podcast sind. Welche Dinge tun Sie denn persönlich für Ihre Herz-Kreislauf-Gesundheit?
Ja, ich versuche mich schon ein bisschen auch daran zu halten, was ich hier empfehle. Das habe ich auch hier
mit gutem Beispiel vorangehen.
Bei den Rohrer hast du schön gesagt, ja, ich habe halt eben keinen roten Bauch und auch keine gelben Finger. So, sie können ja keinen immer jetzt beraten, ja. Und ganz schon augenscheinlich, ja, halten sie sich selbst auch gar nicht da dran.
Ja. Ja.
Stimmt genug, also ich nenne jetzt keinen Namen. Ich habe in meiner universitären Laufbahn viele Kollegen gehabt, die, obwohl sie viele Katheterisierungen durchgeführt haben, die zwischen jedem Katheter rausgingen und haben Zigaretten geraubt. Also gibt es auch genug, leider noch nicht.
Das tut der Glaubwürdigkeit natürlich nicht gut.
Eben, ja. Und das, die Kohärenz ist halt auch wichtig, ja. Und die Authentizität ist wichtig. Also macht es halt schon. Ich mache Ausdauer, ich gehe sehr viel. Das ist physiologische Bewegung, die wir kennen, ist das einfache Gehen. Man muss da auch meinen Patienten, die vielleicht jetzt nicht hochlassen Sportler sind, sie müssen nicht, schon gar nicht jetzt sich abends mal ihre Sportkleidung anziehen. Einfach nochmal auf, wenn man keinen Hund besitzt. Dennoch rausgehen, ja. Und nochmal eine halbe Stunde einfach buschieren, ja.
Frische Luft, entspannen.
Ja, genau. Und dann frische Luft einfach raus, auf Outdoor ist immer gut, wenn es irgendwie geht. Und dann war mal halt eben das Krafttraining, haben wir eben ja auch schon erwähnt gehabt. Das gehört halt einfach dazu. Die Sarkopenie muss präveniert werden.
Ja.
Also das mache ich dann auch im Fitnessstudio. Oder auch mit ich habe auch einen Personal Trainer, es kostet auch Geld, gell? Also ich habe den ein paar Mal bei mir gehabt zu Hause und mache die Übung auch heute alleine. Also das ist wichtig. Bei Ernährung, gut, haben wir auch schon besprochen, halte ich mich auch dran. Und zum Thema Stress mache ich eigentlich selbst auch, was ich meinen Patienten auch empfehle, Achtsamkeitstraining nach dem Dr. Kabat-Zinn, also das tief Bauchatmen. Und dass man dabei halt auch die Gedanken mal so ein bisschen wolkenartig wegfliegen lässt. Die können sie auch leider nicht zwanghaft unterdrücken. Die müssen leicht wegfliegen. Ja, jetzt komme ich so ein bisschen fast schon das Esoterische. Aber der Dr. Kabat-Zinn hat im Grunde auch den Fernöstlichen das Wunderbar in unseren Kulturkreis transferiert. Dass aus unserer westlichen Kultur das trotzdem sehr gut hinbekommen.
Sehr schön. Und wenn Sie selber mal ein Motivationsproblem haben, wenn das überhaupt vorkommt, was tun Sie dann?
Ja, wichtig ist, dass man, ich hätte eben von Kohärenz gesprochen, dass wenn ganz nichts anliegen, auch zum Schluss vielleicht jetzt nochmal, das empfehle ich auch jedem Zuhörer nochmal, ja. Also jetzt sich mal alleine in Ruhe, wenn man nicht gestört wird, hinsetzen, ja, und versuchen mal ganz klar in sich zu gehen und zu fragen, wer bin ich eigentlich, wo stehe ich eigentlich heute, was hätte ich eigentlich lieber, was will ich eigentlich auch in meinem Leben erreichen, was ist eine gewisse Sinnhaftigkeit meines Lebens, meines Daseins und so weiter, dass man solche Fragen für sich mal klärt. Das ist jetzt das Prinzip auch der Salutogenese. Man hat das Kohärenzgefühl auch, ja. Man kommt in sich zur Ruhe und in sich zum, man ruht in sich dann, auch wenn man das so ein bisschen mal sich mal klar macht.
Sortiert hat.
Genau, das mit meditativen Übungen auch ein bisschen dann vielleicht noch stabilisiert und so weiter. Und dann kommt man auf im Endeffekt dann, wenn man das, so kann man dann wieder rot mal machen, ja. Anstatt eben nur jetzt Videospiele und nur immer im Smartphone rumzuhecheln und so weiter und von einem Netflix-Film zum anderen, ja, zu gehen. Und getrieben, ich sehe es mal auf, die Leute, die müssen dauernd reisen, also ich glaube, die können mich jagen, dieses dauernde, wenn wir heute irgendwo hingehen, wo warst du denn gewesen, was ist dein nächster Reiseplan, ja, wo gehst du heute Abend essen, die Leute reisen und essen, ja, ich meine, das ist gut, kann man auch mal, aber dass man sich darüber, dass man Credo hier an der Stelle nicht darüber definiert, ja, sondern dass man sich definiert über sich selbst, wer ich eigentlich bin, und das Resultat ist dann im Idealzustand eine, auch eine Haltung, also eine weltanschauliche Haltung, dass man sozusagen dann auch ein wertvoller Mensch dann auch im Idealfall abgibt für andere Menschen, indem man damit auch anderen Menschen helfen kann. Und das können sie aber nur, wenn sie wirklich innerlich eine Haltung haben. Ja. Und das, ein getriebener Mensch kann nicht anderen hilfreich sein. Und dann sind wir, und da schließt sich auch wieder ein Kreis, Frau Hock. Denn da sind sie dann auch wieder in einer sozialen, integrierten Situation. Wenn sie anderen helfen, der wird ihnen morgen auch helfen. Sie sind dann, die Nächsten sind ihre Familie, sehr gute Freunde. Allein das ist schon mal ein wichtiger Ziel, dass man einen Freundeskreis hat. Der muss auch nicht groß sein, aber einen wirklichen Freundeskreis. Und hier spielt auch wieder dieser Begriff, den hatte ich ganz am Anfang mal erwähnt, Vertrauen eine Rolle. Mhm. Ich glaube, Vertrauen ist so wichtig. Da gibt es den Dean Ornish, Professor Ornish, ein US-Kardiologe, Operativkardiologe, der tolle Bücher geschrieben hat, wie zum Beispiel das Buch Love and Intimacy.
Wie heißt das quasi Buch?
Love and Intimacy. Empfehle ich jedem, der jetzt zuhört, bestellen Sie gleich mal und lesen Sie das mal. Das ist wirklich spannend zu lesen und ich liebe das deswegen auch, weil es auch wissenschaftlich profund hier ist. Ja, da stehen so Sachen drin, dass zum Beispiel, auch nochmal ein kleiner Exkurs, das solche Glauben, nicht jeder Mensch ist heute in der Lage zu glauben. Ja, ich bin eigentlich ein glaubender Christ. Ja, ich freue mich darüber, dass ich das kann, dass ich das einfach durch meine Situation und so weiter leben kann. Vielen Menschen fällt das in unserer materiellen Welt heute schwer, glaublicherweise. Aber das Glauben, ein glaubiger Mensch eine bessere Prognose hat. Komm.
Und, das ist sehr interessant. Vielen Dank.
Sehr interessant. Aber da geht es auch wieder nicht eben mechanistisch. Ich kann es nicht glauben, damit ich eine bessere Prognose habe. Sondern das muss schon von, und deswegen, das war mit Kohärenz.
Aus der Überzeugung heraus.
Muss von innen herauskommen, dass man in sich hineingeht, seine eigene Sinnhaftigkeit mal klar macht. Und da hat man erst diese salutogenetischen Effekte eines gesunden und glücklichen Lebens.
Vielen Dank, Herr Nixdorf. Ich finde, das ist ein wunderschönes Ende für unser Gespräch heute, weil so versteht man Gesundheit vielleicht fast als moralische Verpflichtung, ja, im Sinne der Nächstenliebe auch. Das finde ich ehrlich gesagt ein sehr schönes Bild. Außerdem haben Sie uns super tolle Fragen mitgegeben, also mir persönlich, aber auch den Hörerinnen und Hörern, mit denen man sich mal sehr gut selbst in Ruhe auseinandersetzen kann, um da diese innere Haltung mal zu durchleuchten. Plus, Sie haben uns noch mal eine tolle Buchempfehlung gegeben. Also viel besser kann man sowas gar nicht enden. Ganz vielen herzlichen Dank und ich freue mich, dass wir damit bald online gehen.
Ja, hat mich ebenfalls sehr gefreut, Frau Hock. Danke.
Vielen Dank. Das war eine weitere spannende Episode bei Gesundsein. Ich hoffe, ihr konntet wieder wertvolle Impulse und praktische Ansätze für euren gesünderen Alltag mitnehmen. Ihr findet die wichtigsten Infos zur heutigen Episode in den Shownotes. Abonniert den Podcast, um keine Episode zu verpassen und teilt ihn gerne mit Menschen, denen ihr auch einen gesünderen Alltag wünscht. Ich freue mich, euch in den nächsten Episoden weitere spannende Expertinnen und Experten zu hochinteressanten und hochrelevanten Themen für unser Gesundsein vorzustellen. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Feedback, meldet euch gerne bei mir unter stephanie@gesundsein-podcast.com. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.